Hallo, freut mich, schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast gibt dir ein wenig Einsicht. Meine Gäste erlauben einen Einblick in ihr Leben und erzählen rund um ganz besondere Themen. Ja, das hier ist so, ja, Geschwätzeltes. Ich bringe nice Gäste mit, mal schauen, wer der Nächste ist. Ja, ja, so, ja, 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 so, ja, Geschwätzeltes.
Ihr wollt euch doch nur elitär gegenüber Fleischessern fühlen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Soja Geschwätzeltes. Ja, das war jetzt mal ein Hate-Kommentar gegen Veganerinnen oder Veganlebende und Vegetarier und Vegetarierinnen, weil Fleisch esst ihr als Vegetarier auch nicht. Ich sag mit Absicht ihr, weil du, Marcel, lebst ja auch vegetarisch.
Mhm, genau.
Du bist heute mein Gast, hier als Repräsentant von Emils Soßen, von der Biomanufaktur hier aus Freiburg.
Ja.
Und ich bin super happy, dass es geklappt hat und dass du da bist. Und ja, heute geht es eben um Emils Soßen. Ihr macht Soßen, Dressings. Für mich ist es ganz spannend zu erfahren, wie das alles so entstand, was vielleicht so das erste Produkt war oder die Idee, woraus dann das Produkt entstand. Und wo ihr heute steht und wie auch dein Weg dahin geführt hat. So ein bisschen weiß ich es, weil wir uns kurz kennengelernt haben übers Telefon. Mhm. Aber ja, ich möchte das jetzt auch intensiver erfahren. Ich denke, die Hörerschaft auch. Ja, vielleicht kannst du am Anfang mal so ein bisschen Emils Soßen vorstellen, dass man so eine Idee hat.
Ja, also Emils, wir machen vegane Soßen, überwiegend vegane, muss ich sagen.
Ja.
Tatsächlich ein nicht veganes Dressing, ne? Honig-Senf. Honig ist halt per se nicht vegan, von daher. Ansonsten alles andere ist vegan.
Mhm.
Also unsere Hauptprodukte und unsere Top-Seller, sage ich mal so, das ist so Ketchup. Da haben wir drei verschiedene Sorten. Und dann haben wir unsere Mayos. Da haben wir auch drei verschiedene Sorten. Plus halt noch Remoulade und Sauce Hollandaise. Das packen wir eigentlich alles so in diese Range von den Mayos. Und dann haben wir halt Dressings halt, ne? Also verschiedenste Dressings mit Kräutern, mit, wie gesagt, Honig, Senf, Sylter, Balsamico zum Beispiel, auch total lecker.
Ja.
Genau, das sind so diese Sachen, die wir eigentlich über das ganze Jahr immer wieder produzieren, immer so im Wechsel, so einen Tag lang eine Produktserie, eine Linie und dann am nächsten Tag ein Wechsel oder man macht manchmal zwei Tage Ketchup hintereinander. Und dann haben wir ja jetzt zum Beispiel die Apfelernte und wir machen jetzt tatsächlich die nächsten zwei Wochen Apfelmus.
Okay.
Und das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Das finde ich immer einen großen Spaß. Das ist mal was komplett anderes und wir kochen einfach nur Äpfel und pürieren die und füllen die ab. Und das schmeckt aber total lecker. Und das ist total interessant, so, dass man aus guten Bio-Äpfeln, aus guter Qualität so ein tolles Produkt halt machen kann, ohne Zusätze, also ohne kein Zimt, kein irgendwas, ne? Kann jeder sich selber dann halt zu Hause ja dann noch irgendwie verfeinern, wie man mag.
Mhm.
Und
das ist ein Apfelmus oder auch ein Apfelmark?
Das ist Apfelmus.
Apfelmus, okay.
Ja.
Und vielleicht noch ganz kurz, deine Aufgabe bei Emils ist was?
Ich bin da verantwortlich für den Produktionsbereich und genau, mach da eigentlich so alles Administrative, was man machen muss, so, also Produktionsplanung, Personalplanung, Personalgespräche oder wir haben jetzt eine Bachelorarbeit da am Laufen, die betreue ich dann halt, oder Ausbildung soll halt demnächst auch anlaufen halt, ne? Also wir wollen halt ausbilden, Fachkräfte für Lebensmitteltechnik.
Cool.
Und das sind so die ganzen Sachen. Und wenn es natürlich mal eng auf eng ist, das heißt, wenn mal Krankenstand hoch oder Urlaub und Krankenstand, dann springe ich dann halt ein und mache dann halt direkt mit, stehe dann am Kochkessel oder eine Abfüllung.
Mhm.
Ja.
Okay, ich habe mich gefragt, wo die Produktionsstätte ist, weil ihr habt ja hier in der Kartäuserstraße das Büro, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwo so eine Halle steht und dass da abgefüllt wird.
Wir sind in Haslach und es ist auch gar nicht publiziert und ich weiß auch gar nicht, ob ich sagen darf. Also wir sind da halt untergemietet und wir teilen uns praktisch die Produktionshalle mit einer Backmittelfirma.
Ah ja.
Die hat eingemietet.
Ja.
Und genau, so das war der Weg. Das ist aber auch nicht der Startpunkt, sondern wir, also Emils hat halt angefangen in Stuttgart zu produzieren. Das war eine Großküche. Und irgendwann wurde natürlich alles viel zu klein und das ganze Konzept hatte nicht mehr gepasst. Und dann ist man halt nach Freiburg gegangen.
Okay.
Auch weil man hier was gefunden hat und auch okay, der Michael da, der wollte halt wieder Richtung Süden, weil der ist halt, kommt halt auch aus dem Süden. Und okay. dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass es halt Freiburg geworden ist.
Ja. Spannend. Und waren die Dressings das erste oder waren irgendwie so Ketchup und Mayo und Remoulade so die ersten Produkte, mit denen auch Emils dann entstand?
Ja, also tatsächlich waren so die ersten Produkte Mayo und dann Dressings. Und das Ketchup, das kam im Prinzip erst später dazu, um einfach so eine so ein komplettes Sortiment für ein Grillfest so zu liefern. Ne? Da gab es einen Kunden, die haben gesagt, also jetzt habt ihr schon Mayo, ja, Senf und jetzt wollen wir auch noch Ketchup. Und Senf haben wir, habe ich ja eben auch unterschlagen, haben wir halt auch.
Ah ja. Okay, aber die Mayo, die erste Mayo war auch schon eine vegane Mayo.
Ja, genau.
Okay, da finde ich super spannend, so den Zusammenhang zwischen dem Veganen in eurer, ich sage jetzt mal, vielleicht Firmen, einer Philosophie und der Nachhaltigkeit irgendwie zu sehen, weil das geht ja immer miteinander einher. Also so, der vegane Lifestyle ist ein nachhaltiger Lifestyle.
Ja.
So, und wie kam man auf die Idee, dann das zu etablieren und warum sind dann nicht alle Produkte vegan?
Das ist eine gute Frage, warum nicht alle Produkte vegan sind. Also ich sag mal, dass das eigentlich das oberste Ziel von Emils, also der oberste Leitsatz ist eigentlich, es muss lecker sein. So, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Ne?
Ja.
Also Emils möchte halt eigentlich jeden Menschen von den Produkten überzeugen, weil wir sagen, das ist lecker. Und es geht halt auch ohne Zusatzstoffe und es geht halt auch regional.
Ja.
Und das sind eigentlich so diese wichtigsten Sachen halt. Ne? Zusätzlich kommt dann auch noch, was ich total persönlich total toll finde, dass wir auch keine Kunststoffe einsetzen. Ne? Also die Lebensmittelindustrie, die hat ja einen, weiß ich nicht, erzeugt einen immensen Berg an Kunststoffmüll jedes Jahr. Ne? Mhm. Und ich würde mal sagen, das ist wirklich der größte Haufen, den wir in unserer Gesellschaft produzieren durch die Lebensmittel. Und deswegen fand ich es wirklich super, dass ich halt jetzt bei einem Hersteller arbeite, wo wirklich keine Kunststoffe eingesetzt werden.
Halt, ja, und alles im Glas, oder?
Alles im Glas, ja,
genau. Ja.
Genau, also wie gesagt, das Wichtigste ist, es muss lecker sein, es muss schmecken.
Ja.
Dann war halt das Zweitwichtigste, da sollen keine Zusatzstoffe drin sein.
Mhm.
Denn es ist halt so, dass auch im Bio-Bereich 42 Zusatzstoffe zugelassen sind.
Ja.
Und wenn du halt mal guckst auf die handelsüblichen Mayos oder Ketchups, da ist halt meistens Verdickungsmittel drin, so als Zusatzstoff.
Mhm.
Und da haben sich halt Jens und Michael gesagt, na, das können wir anders, das können wir besser.
Ja. Und dann noch, also Bio auf der einen Seite, aber dann auch noch regional, oder? Ist auch noch so ein Ding.
Genau, regional, das ist schon uns schon wichtig.
Ja.
Bei manchen Sachen ist es halt schwierig, das regional zu kriegen.
Ja, ja,
das kann ich mir vorstellen. Zum Beispiel Tomatenmark, ne? Das kriegt man hier in den Mengen nicht regional, das kommt dann halt aus Italien.
Ja.
Aber ich sag mal, unsere Lieferanten, die sind schon alle handverlesen und da gibt es halt wirklich auch gute Kontakte und teilweise lassen wir unsere Rohstoffe auch selber herstellen, wie zum Beispiel den Weißweinessig, ne? Da wird halt direkt für uns halt hergestellt, den gibt es nur für uns sozusagen direkt.
Ja, ist das der den man auch in der Doku schon gesehen hat?
Ja, genau.
Ja. Ja.
Okay. Hast du gesehen?
Ja, ja. Ja, cool. Also das finde ich halt auch so eine schöne Sache, dass es so transparent ist. Also jetzt dadurch, dass ihr die Doku auf eurer Homepage verlinkt habt, kann man da reinschauen und man sieht ein bisschen in die Tiefe eures Unternehmens so und wie ihr zu den Händlern fahrt und was da für Gespräche stattfinden. Und ja, man bekommt einen Eindruck. Also ich finde, so eine Transparenz ist dann auch ein wichtiger Aspekt für den Konsumenten.
Mhm.
Gerade wenn man sich dafür interessiert, irgendwie nachhaltig zu konsumieren oder vegan zu konsumieren. Weil wenn es draufsteht, heißt es ja noch nicht, dass es die volle Wahrheit ist.
Ja.
So ist und woher kommen die ganzen Zutaten? Das ist halt auch nochmal so eine Sache. Es kann vegan sein, aber es kann trotzdem irgendwie einen immensen Transportweg hinter sich haben.
Ja, genau. Also vegan ist per se nicht nachhaltig.
Ne? Richtig,
halt,
ja.
So.
Es versucht nachhaltig zu sein, aber es ist, ja. Okay. Ja, dann habe ich mich gefragt, wie schafft man es, so eine Haltbarkeit von Lebensmitteln herzustellen, wenn ihr halt sagt, ihr verwendet da keine Zusatzstoffe?
Das kommt dann drauf an, welches Produkt. Also wir haben ja zum Beispiel den Ketchup, den kochen wir und den füllen wir auch heiß ab. So, und das ist dann fast schon das
frisch Geheimnis, aus dem Kessel,
sag ich mal so, frisch aus dem Kessel, ne? Wie man es von zu Hause kennt, wenn man irgendwas einkocht, heiß abfüllen, Deckel drauf und fertig. So ist beim Apfelmus genauso. Und zusätzlich haben wir dann auch so eine natürliche Säure in den Produkten, weil da ist zum Beispiel Essig im Ketchup. Und durch diese Säure unterdrückt man halt auch den verderbmachenden Mikroorganismen, sage ich einfach mal so.
Ja, okay.
Also diese beiden Punkte. Also man arbeitet ja im Lebensmittelbereich immer mit mehreren Stufen von der Konservierung her. Ne? Also man kann da halt mit Salz arbeiten, man kann mit Zucker arbeiten, man kann mit Erhitzungsprozessen arbeiten und man kann natürlich mit Konservierungsstoffen arbeiten und so weiter. Es gibt halt ziemlich viele Sachen. Und wir machen das halt natürlich alles soweit. Es geht halt natürlich und wie gesagt, beim Ketchup haben wir da die Erhitzung und beim Apfelmus und bei den Dressings und bei den Mayos ist es halt, es ist viel die Säure, die da drin ist. Also das heißt, wir arbeiten ja mit dem Weißweinessig, den wir schon erwähnt hatten, oder wir haben auch Apfelessig, je nachdem welches Dressing halt. Oder wir haben den Balsamico-Essig, da kommt ja auch entweder ein Ketchup oder ins Dressing. Und dann ist es natürlich da immens wichtig, hygienisch zu arbeiten. Also wir haben da schon eine sehr hohe, einen hohen Standard an der Raumhygiene. Das heißt, Desinfektion ist halt extrem wichtig, eine Luftentkeimung ist wichtig, eine sehr gute Hygiene bei der Herstellung halt, mit Desinfektion und Reinigung und so weiter. Also das ist halt schon extrem wichtig und das, wenn wir das nicht einhalten, unsere Hygiene, dann fällt uns das auch auf die Füße. Ne? Also wir testen wirklich jede Charge, die wir produziert haben, die geht ins Labor und testen das. Und es wäre einfach zu riskant, wenn da halt irgendeine Produktionscharge dann halt irgendwann nach ein paar Wochen hochgeht. Ne? Also das heißt, es gibt halt auch in diesem sauren Bereich Mikroorganismen, die überleben können. Und das schließen wir dann aus, indem wir dann halt entsprechende Labortests halt auch machen. Und zusätzlich gucken wir natürlich, dass unsere Rohware auch möglichst keimfrei ist oder beziehungsweise niedrige Keime hat. Ne? Also da werden auch immer entsprechend Laborergebnisse gemacht oder beziehungsweise eingeschickt ins Labor und geschaut, ob das halt soweit in Ordnung ist.
Okay, ich hab mir noch so einen Spruch aufgeschrieben oder so ein, keine Ahnung, Motto vielleicht. Wir tun rein, was man aus der eigenen Küche kennt.
Ja, genau.
Aber wie nah ist das noch an der Realität heute? Weil wenn man so groß produziert und wie du es gerade beschrieben hast, mit diesen ganzen Prozessen, die dahinter stehen, ist es noch so, wie man es aus der eigenen Küche kennt?
Ja, ich muss sagen, es ist tatsächlich so. Ich war auch sehr überrascht, als ich angefangen habe und dann die ersten Sachen so abgewogen habe, so. Es riecht einfach auch total lecker, wenn man da einen Balsamico-Essig in Eimer erstmal reinlaufen lässt oder halt so einen Weißweinessig oder der Apfelessig. Also man merkt schon bei den Rohwaren, das ist echt eine hohe Qualität, was eben jetzt da verwendet. Und das ist schon so total lecker. Also oder selbst das Öl, was wir haben, das ist auch ein super tolles Öl. Und ich sag mal, das ist einfach schon ein super Ausgangspunkt, den sich da Emils gesetzt hat. Also die haben halt gesagt, so Jens und Michael, die beiden Gründer, wir wollen einfach hochwertige Rohwaren haben und machen da draus halt ein hochwertiges Produkt. Ne? Deswegen ist Emils, wirst du es auch nicht im Discounter halt finden. Halt, ne? Das ist halt schon allein der Rohwareneinsatz, der ist halt relativ hochpreisig.
Ja.
Und das kommt halt dadurch, dass es halt alles Bio ist oder es ist ja auch alles Bioland. Das ist ja noch ein bisschen, ich sag mal, von den Standards ein bisschen verschärfter als jetzt Bio. Und entsprechend viel regional halt, ne? Und teilweise in den Lohnfertigungen. Das heißt halt extra für uns hergestellter Essig und so. Das sind dann schon hochpreisigere Sachen. Und deswegen kostet es halt dann auch im Laden halt 1 Euro mehr. Oder einen halben, je nachdem.
Ja. Und wo findet man euch denn? Also in welchen Läden, Einkaufsläden seid ihr vertreten?
Ja, wir sind vertreten im Alnatura. Uns gibt es Rewe, Edeka, auch relativ neu mit den Baden-Württemberg-Dressings. Dann im Teegut, in Denre und ich sag mal im ganz normalen Bio-Fachhandel. Also wir sind das, der Bio-Fachhandel kauft ja beim Bio-Großhändler ein und wir beliefern den Bio-Großhändler und da kauft der Bio-Fachhändler ein. Ne?
Ja.
Also auch zum Beispiel der Unverpackt-Laden hier in Freiburg kauft da ein oder auch so diese kleineren Bio-Läden. Ah, ja. Hier die, wie heißt sie, die Flocke?
Weiß ich nicht.
Ja, ja, genau. Also die kaufen dann...
Also so kleine Bioläden, die sich dann ihr Sortiment so zusammenstellen aus dem Großmarkt. Genau. Das heißt aber, es könnte sein, die haben halt eine Woche mal euer Produkt da und dann wieder nicht?
Nee, in der Regel sind die schon so gut aufgestellt, dass die Regale immer bestückt haben.
Ah ja. Voll haben. Ja. Und da ist dann das volle Sortiment vertreten? Oder was sind die Renner?
Das eher nicht. Also das heißt... Das ist sehr unterschiedlich von Markt zu Markt. Mhm. Manche Märkte, die sagen, wir wollen das volle Grillprogramm und haben dann entsprechend Ketchup, Mayo, Senf. Ja. Und manche sagen, ne, wir finden die Dressings lecker. Wir haben dann die Dressings wie zum Beispiel Edeka. Die haben halt jetzt diese Baden-Württemberg-Dressings, weil die halt da so eine Aktion hatten mit regional Baden-Württemberg. Und das ist halt auch extra Bio-Baden-Württemberg zertifiziert, die beiden Produkte. Und genau, und das ist dann entsprechend von Markt zu Markt abhängig. Ne? Das kann auch sein, dass dann halt der eine Natura alle unsere drei Ketchups hat und der nächste hat vielleicht nur eine Sorte halt. Ne? Also das kommt dann immer dann auf die einen entsprechenden Märkte an.
Und seid ihr jetzt im Kühlregal?
Wir sind tatsächlich im Kühlregal bei Edeka.
Ja, stark. Ja. Das habe ich nämlich gefragt, als ich die Doku gesehen habe. Sind sie jetzt wohl im Kühlregal? Ja. Dann habt ihr das da geschafft. Cool, und ihr habt auch letztes Jahr auch einen Award bekommen von der PETA für, das war die Sauce Hollandaise, oder? Oder war das, also so habe ich es jetzt interpretiert von der Homepage? Aber
ich muss sagen, ich weiß gar nicht, das war vor meiner Zeit und ich weiß aber noch genau, als ich bei meinem Vorstellungsgespräch war, letztes Jahr bei Emitz, dass die beiden halt sehr stolz waren auf diesen Award.
Ja.
Von PETA.
Dann war es wahrscheinlich die Sauce Hollandaise, weil das konnte ich online recherchieren.
Ah, okay.
Ja, stark. Wie ist die so? Die habe ich noch nicht probiert.
Super lecker.
Du darfst auch nichts anderes sagen, ne?
Nee, ich stehe wirklich hinter den Produkten und die sind wirklich alle total lecker. Und Sauce Hollandaise ist natürlich ein Saisonprodukt für uns. Das heißt, wenn jetzt Spargelsaison ist, dann läuft das wirklich sehr, sehr gut, das Produkt. Und dann machen wir viel davon. Mhm. Wir haben es mittlerweile ganzjährig im Sortiment. Und es ist auch super lecker zum Ofengemüse, sage ich mal so. Oder wenn man jetzt einfach Brokkoli dämpft, ne, ist auch total lecker. Mhm. Und das ist halt fix und fertig. Das Produkt, das braucht man nur noch warm machen und dann ist halt fertig. Ne? Also es ist halt auch für Leute, die so ein bisschen lazy sind und trotzdem ein gesundes, leckeres Produkt haben
wollen. Klar.
Und deswegen ist halt die Sauce Hollandaise dafür total gut geeignet. Halt,
ja. Auch aus dem Glas.
Auch aus dem Glas, ja.
Ja. Okay, ja, ist das dann diese Standardgröße, also die Sauce Hollandaise ist dann auch so groß wie die Mayo?
Genau, wir haben da 125 Gramm immer in den Gläsern. Ja, genau.
Das ist unser. Und die Dressings sind etwas größer, oder?
Die Dressings, die sind größer, das sind 250 Milliliter Flaschen, das sind dann die Dressings und die Ketchups. Ja. Ja, genau.
Aber es gibt keine irgendwie L- oder XL-Size von euch, so eine große Dressingflasche? Weißt du, 0,5 oder 0,75 könnte.
Es gibt tatsächlich eine 1 Liter Dressingflasche.
Ah ja.
Die findet man dann meistens bei Wiederverkäufern. Das heißt, jetzt, ich sag mal, so ein Imbisswagen, der jetzt seinen Salat da mit Imitz verfeinern möchte, das kann dann halt sein, dass der halt dann so eine Literflasche von uns hat. Ne? Ja. Ich glaube, im Handel kann man sie gar nicht kaufen, diese Literflaschen.
Aber also online habe ich sie auch nicht
gesehen. Für den Gastrobereich, ne? Ja. Also für den Gastrobereich haben wir halt größere Gebinde.
Ja, klar, das macht ja Sinn.
Ja.
Cool. Und was ich erstaunlich finde, ich meine, ihr habt den Award, ihr seid super nachhaltig unterwegs in Freiburg. Also Freiburg ist ja auch eine super nachhaltige Stadt. So, ihr seid hier so verankert und trotzdem erfährt man nicht so viel über euch. Also ich werbetechnisch sag mal, ja, macht ihr nicht viel, oder?
Ja, ja.
Oder nehme ich das nur so wahr?
Ich sag mal so, Emils macht regional nicht sehr viel, das ist richtig. Ich habe das auch schon mal angeregt und auch diskutiert mit den beiden halt, ne? Könnte man nicht mal hier so einen Foodtruck irgendwie auf dem Münstermarkt stellen und irgendwie Ofengemüse oder vegane Würstchen raushauen mit unseren Soßen? Und ja, letztendlich ist das halt an sich so ein großes Projekt, da haben wir momentan gar nicht die Kapazitäten für. Ne? Das ist halt, es sind halt wenig Leute und da ist es schwierig, wenn man zusätzlich jetzt noch was stemmen möchte. Ne? Das heißt aber nicht, dass es das in Zukunft vielleicht nicht mal geben wird. Ne? Also ich finde das schon gut, wenn man das ein bisschen forciert, auch regional. Ansonsten muss ich sagen, leben wir sehr viel von Wiederkäufern. Das heißt also, wenn Leute unsere Produkte hatten, ist es die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Produkte wieder gekauft werden, weil sie einfach super sind. Ne? Sie sind halt lecker und sind auch alle Leute, denen ich was mitgegeben habe, so im Bekanntenkreis und auch in der Familie, die haben echt immer gesagt, ey, super lecker, das ist echt toll. Und das ist halt so ein Erfolgsmerkmal. So, dann war eben jetzt die letzten Jahre schon immer auf der Biofach. Das ist ja die weltgrößte Biomesse und hat da einen Messestand und war da gut vertreten. Und
wo findet ihr denn statt?
Nürnberg.
Ah ja.
Ja.
Wow, okay.
Und ich muss sagen, also wenn man sich so mit im Lebensmittelsektor sehr interessiert umschaut, und das mache ich ja schon seit vielen Jahren halt, weil ich halt in der Lebensmittelbranche schon lange arbeite und halt auch schon lange vegetarisch bin und zeitweise auch vegan war, kannte ich Emils halt schon, bevor ich mich beworben habe, ne, so als Marke. Mhm. Weil ich finde, es ist schon ein auffälliges Produkt. Und also ich finde, es hat ein sehr gutes Design.
Ja,
und
total,
es fällt einfach auf. Und ich hatte das wirklich tatsächlich schon und fand es auch total lecker halt. Und der Profit ist halt, oder der warum wir überhaupt gut absetzen, sage ich mal so, da liegt ja daran, dass wir einfach super gut gelistet auch sind halt. Ne? Also wir sind halt bei vielen Märkten auch deutschlandweit gelistet. Und deswegen kannte ich halt eben jetzt schon, obwohl ich in Hamburg gewohnt habe. Ne? Und habe sie da, ich weiß gar nicht, wo das war, im Erdkorn oder Bio-Company. Da gibt es auch mehrere große Bioketten, wo ich die, oder sogar in einer Tuche. Also irgendwo hatte ich sie da auf jeden Fall schon in Hamburg gekauft.
Ja.
Ja, und dann Jens kümmert sich ja um das Marketing und der macht ja auch diese Layouts und Designs von den Soßen und von den Gläsern und er macht halt auch in den sozialen Medien halt Werbung. Ne? Also der ist da gut vertreten und gut vernetzt auch auf Facebook und auf Instagram. Mhm. So, das machen wir. Aber du hast recht, wir schalten jetzt nicht aktiv Werbeanzeigen irgendwo, ne? In irgendwelchen Printmedien oder so. Also das machen wir tatsächlich nicht.
Ja.
Aber trotz alledem haben wir wirklich kontinuierlich jedes Jahr einen guten Wachstumssprung immer. Ne?
Ja. Und ja, das ist auch stark. Also dann muss das ja nicht mal, dann muss ja nicht mal so die Werbetrommel gerührt werden, wenn es eh läuft, sag ich mal.
Ja, das ist halt wirklich auch so, also ich sag mal, gute Produkte, die die werden halt auch durch Mundpropaganda dann auch weitergegeben oder weitererzählt halt.
Ne? Ja, klar. Ja, und wenn es so überzeugt, wie du sagst, so dass man es einmal kauft und sich denkt, wow, und sich dann vielleicht auch ein bisschen durchprobiert durch die verschiedenen Produkte. Ja, du meinst, in deinem Umfeld kam das Produkt gut an. Mhm. Sind das dann auch Mischköstler, die das Produkt feiern?
Ja.
Ja.
In meiner Familie sind sehr viele Mischköstler. Und da kommt auf jeden Fall, also ich würde mal sagen, mit Abstand der Ketchup sehr gut an. Mhm. Ich kann immer nie genug mitbringen, sage ich mal so. Mayo ist so, da gehen die Geschmäcker ein bisschen auseinander. Mhm. Die eine Hälfte sagt, finde ich super, die andere Hälfte sagt, ist nicht so meins. Und was aber auch total super ankommt, ist der Senf. Ne? Da stehen sie auch wirklich alle drauf. Mhm. Und beim Dressing ist es so, da ist es ja so, dass einfach viele ihr eigenes Dressing einfach mischen halt zu Hause. Ja. Ne? Das ist, ich würde sagen, das ist schon eine Käuferschicht, die dann halt gerne auf den Convenience-Bereich zurückgreifen und sagen, ich habe gar keine Lust mehr, mein eigenes Dressing zu machen, das ist lecker, das nehme ich.
Ja.
Und dann nehmen sie halt unseres.
Ja, das kenne ich auch, dass manche Leute dann so von ihren eigenen oder selbstgemachten Dressings so überzeugt sind, dass du denen nichts andrehen
kannst. Ja, und es ist halt auch eine Frage des Aufwandes. Also ich sag mal so, ein Ketchup selber zu Hause kochen ist halt schon ein bisschen aufwendiger. Oder eine Mayo zu Hause machen.
Ja.
Das kann man auch, wenn man einen guten Mixer hat und die richtigen Zutaten, aber ist auch schon wieder ein bisschen aufwendig. Ne? Und da sagen sich halt wahrscheinlich viele, okay, also den Aufwand, den schenke ich mir, kaufe ich die E-Mails-Produkte, sind lecker, sind nachhaltig und Dressing mache ich selber so.
Ich würde gerne noch so ein bisschen auf die Gründergeschichte eingehen. Mhm. Also auch wenn du nicht dabei warst, aber du arbeitest ja eng mit den beiden zusammen. Mhm. ja, wie, was haben sie dir so berichtet? Was hast du so mitbekommen? Wie wurden diese Schritte gemacht? Weil ich das einfach super spannend finde. Das sind ja zwei Männer aus komplett unterschiedlichen Feldern, die sich dann dazu entschieden haben, okay, wir stellen jetzt Lebensmittel her. Also wir.
Ja, genau. Also die beiden, Jens und Michael, die kennen sich vom Zivildienst. Die haben da zusammen gearbeitet, Rettungsdienst. Und ja, der Jens, der ist so der Gourmet von den beiden und hat schon immer gerne gekocht und Dinge ausprobiert. Und da gibt es so eine Geschichte, dass der Jens irgendwie mal bei einem Freund war und da wurde ihm praktisch das Dressing von seiner Mutter, wurde ihm total hochgelobt, angepriesen, hat gesagt, ja, das beste Dressing und so weiter, ne, das musst du probieren. Und dann isst er das Dressing und sagt, das kommt mir irgendwie bekannt vor, ne? Und hat dann halt rumgefragt, wo sie denn das Rezept her hat und so. Und dann hat er mitbekommen, dass es sein eigenes Rezept war, weil er das in einem anderen Freund gegeben hatte. Und dann hat er sich so gedacht, also, wenn die Rezepte so gut sind, dass sich die Hausfrauen schon meine Rezepte weitergeben, dann könnte man vielleicht da was draus machen.
Ja.
Und der Initiator von der Gründung war dann aber am Ende Michael. Der hat dann den Jens angerufen, hat gesagt, du, ich habe jetzt gekündigt und ich starte jetzt. Machst du mit? Bist dabei?
Ach was.
Ja, und dann hat der Jens gesagt, also wenn der Michi gerade als frisch gewordener Familienvater das kann, dann kann ich das auch. Mhm. Ja, und dann ging das halt los.
Wow. Und ich habe es in der Doku so ein bisschen rausgehört, dass die dann angefangen haben, erstmal so zu reduzieren in ihren Jobs. Mhm. Also das Zeitkontingent runterzuschrauben und nebenher dann sozusagen dieses Startup voranzutreiben.
Ja.
Und über was für einen Zeitraum ging das so in etwa, bis man sagen kann, okay, jetzt hat das so einen Gewinn abgeworfen oder es ist so erfolgreich, dass wir einfach davon leben können. Weißt du das?
Also das ist so, dass der Jens immer noch nebenbei andere Projekte hat und der Michael macht das aber Vollzeit schon relativ lange. Ich kann aber jetzt nicht sagen, wie lange. Und das ist von der Aufteilung halt so, dass der Jens hatte sich ja auch um die Produktion gekümmert und hat aber selber gesagt, ich bin gar kein Produktionsprofi und ich kann das gar nicht leisten und deswegen haben sie halt so jemanden wie mich gesucht, der da halt schon mehr oder jahrelang Erfahrung hat in der Lebensmittelindustrie. Ja. Und dann ist der Jens, hat dann wieder ein bisschen sich rausgezogen und hat dann wieder mehr diese anderen Projekte gemacht, macht aber trotzdem immer das Marketing und ist halt, ich sag mal, Hauptausschlaggeber für neue Produkte, also neue Produktideen. Wir haben eine Produktentwicklerin, aber so die Ideen, die kommen überwiegend vom Jens, der sagt dann, hier wäre was und da wäre was. Teilweise kommt es natürlich auch von Michael, weil der Michael führt die Kundengespräche. Und dann gibt es in Gesprächen dann manchmal dann auch Ideen, könnt ihr nicht das machen oder könnt ihr nicht das machen. Ne? Mhm. Ja, und der Michael, der macht halt das Ganze, den ganzen Vertrieb und das ganze Kaufmännische und macht auch super viel IT halt. Ne? Also das heißt, wie weit eben jetzt da von der IT ist, muss ich sagen, da habe ich echt einen Hut gezogen. Also das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Ja, ja. Ich kam von einer Firma mit 4.500 Mitarbeitern. Ich war integriert in die SAP-Einführung. Und da ging es halt wirklich darum, wie können wir unsere Rückverfolgung und so weiter auf Knopfdruck machen und alles im System haben mit Chargennummern und Rückverfolgung. Und dann kam ich zu E-Mails und da haben die das alles schon. Ne? Weil fand ich irre, also echt. Ne? Und alles natürlich eine Stufe kleiner, kein SAP, sondern halt ein kleineres ERP-System.
Ja.
Aber vom Prinzip her genau das Gleiche. Ne? Sind einfach nicht die Datenmengen und es ist halt ein bisschen einfacher gestrickt, nicht ganz so komplex wie SAP und brauchst am Ende auch gar nicht bei so einer kleinen Firma. Und das fand ich schon super. Und das, also bei ihm jetzt wird halt ganz viel mit Datenbanken gearbeitet und mit automatisierten Dingen, ne, dass man halt für die ganzen Ausdrucke, für die Dokumente, die man braucht in der Produktion, nicht immer wieder irgendeine Word-Datei oder eine Excel, sondern dass man wirklich automatisiert das aus einer Datenbank ausdruckt. Dann wird ein PDF erzeugt und Ausdruck und fertig. Ne? Mhm. Weil es ist halt auch eine Fehlerquelle. Ne? Wenn man ein falsches MAD eingibt, händisch im Rechner, und druckt dann falsches MAD auf die Flaschen oder auf den Karton, dann hat man auf einmal ein großes Problem. Ja. Dann hat man vielleicht eine Produktionscharge, die schon abgelaufen ist, sage ich mal, wenn es ganz blöd gelaufen
ist. Ja, also daher kann ich mir vorstellen, dass es super wichtig ist, dass die Prozesse so auch standardisiert sind und durchdacht. Aber dann Respekt auch. Ich meine, die arbeiten sich, also deine beiden Chefs arbeiten sich dann ja auch komplett neu in diese Felder ein.
Ja, ja. Also ich sag mal, ich war schon vor E-Mail-Zeit bei Produktneueinführungen dabei und es passieren fast immer unvorhergesehene Dinge. Mhm. Selbst in einer Firma mit Jahrzehnten Erfahrung mit Produkteinführungen und so weiter, man bringt ein neues Produkt raus und es passiert irgendwas, wo man echt nicht dran gedacht hat, wo man denkt, oh Gott, ey, was war denn das jetzt?
Ja.
Also bei E-Mails ist es sowas Ähnliches passiert. Wir haben das Baden-Württemberg-Dressing rausgebracht und haben einen anderen Deckel drauf, einen schwarzen Deckel. Und das Design so schwarz-gelb Baden-Württemberg-mäßig rüberkommt, das sieht doch total toll aus bei den Honig-Senf-Dressing. Dann haben wir angefangen mit Produzieren und haben gemerkt, die Deckel, die sind nicht wirklich gut. Wir haben richtig Probleme gehabt mit den Deckeln halt. Und dann haben wir halt wirklich lange erstmal die Maschine optimieren müssen, damit der Deckel gut verschließt. Und am Ende haben wir uns doch vom Deckellieferanten einen anderen Deckel halt fertigen lassen. Ne? Weil dann doch gemerkt haben, also die Ausschussquote, die ist einfach so hoch. Ne? Also ein Produkt ohne Vakuum kann man einfach nicht rausgeben. Ne? Und, ja, das sind halt so Sachen, wenn man halt jetzt so eine kleine Serie vorab fertigt und macht jetzt mal eine Stückmenge von 100 Stück oder so, fallen solche Dinge einfach nicht auf. Ne? Das kommt dann erst wirklich in der Serie.
Ja.
Und
wenn so eine Maschine deswegen, dann auch warm läuft, oder?
Ja, ja, deswegen muss man sich auch wirklich immer überlegen, was bringt man Neues mit einem neuen Produkt mit in die Firma. Ne? Wir haben auch gemerkt, also durch dieses Baden-Württemberg-Dressing, wir haben neue Rohstoffe, wir haben einen neuen Deckel, wir haben neue Etiketten. Die Komplexität, die steigt einfach. Ne? Also man hat auf jeden Fall mehr zu verwalten, man muss mehr lagern, sowohl Fertigprodukte also und dann noch die Kühlung von den Dressings. Das war schon eine Herausforderung halt. Ne? Und jetzt haben wir ein neues Produkt am Start und ich würde mal sagen, das hat deutlich besser geklappt schon von der Produkteinführung. Ne? Das ist jetzt die Burger Mayo und ich weiß nicht, ob du schon gehört hast oder so,
nee. Aber
ich glaube, das Produkt, das wird richtig gut einschlagen. Es ist halt ganz grob eine Mischung aus Ketchup und Mayo, aber mit noch ein paar speziellen Gewürzen. Und die Idee ist halt, aufs Brot oder auf den Burger, je nachdem, wie man sich das halt zusammenbaut.
Sowas wie eine Sandwich-Creme?
Sandwich-Creme. Es war auch sogar zwischenzeitlich in der Entwicklungsphase, sollte es Sandwich-Creme heißen.
Ah ja. Gibt's ja schon von Vegans.
Ja, okay, kenne ich leider nicht, ne. Und ja, das Produkt ist halt, das kann man auch super zum Ofengemüse oder so essen halt. Ne? Also ich mache manchmal mein Ofengemüse auch mit Ketchup und Mayo und am Ende mische ich es dann und dann ist die Burger Mayo gleich fertig so in einem Glas halt. Ne? Und das ist noch ein bisschen raffinierter gewürzt, so von daher ist das schon super.
Klasse. Und wer testet dann bei euch so die Produkte, bevor sie so wie sie dann zusammengemischt sind, ins Glas kommen?
Also zuerst haben wir eine Produktentwicklerin, die Juliane, die macht das erstmal nur mit Jens. Ne? Also Jens sagt so, ja, ich habe die Idee, probier mal. Und dann testet Juliane ein paar Versuche und dann geht das hin und her und dann verkosten die das auch. Und wenn die so die Idee haben, das ist ganz gut, dann geht das halt eine Stufe weiter. Dann probieren wir, also die Mitarbeiter und der Michael auch und dann geht es meistens nochmal zurück und dann heißt es immer, da fehlt noch ein bisschen Säure oder da ist zu viel Salz, also irgend so Kleinigkeiten dann meistens. Ne? Und wenn man dann das ein gutes Produkt hat, dann geht es halt weiter Richtung Marketing mit Michael. Dann stellt er die Produkte vor bei Kundengesprächen, sagt, also wir haben dann hier ein neues Produkt, so das wird dann und dann am Markt sein. Wie sieht es aus? Habt ihr da Interesse? Habt ihr da Verwendung? Könnt ihr euch das vorstellen mit der Platzierung?
Ja. Was ich da ganz schön finde, ist, dass ihr so alle einbezogen werdet.
Ja.
Also alle Mitarbeitenden können mal kosten und
geben
Feedback.
Teilweise arbeiten wir ja auch parallel. Das heißt, die Juliane, die ist dann in der Produktion, macht dann im Kleinen, also mit einem kleinen Handmixer, ihre Proben. Und dann fragt sie einfach derjenige, der damit gerade arbeitet, probier mal, findest du es gut so? Oder ne? Findest du das gut?
Und die Person sagt einfach, ja, schmeckt.
Und so, ja genau, da kriegt sie ja schon das erste Feedback halt, ne? Und wir wissen einfach, wie die E-Mails-Produkte schmecken, ne? Und wir haben alle Erfahrungen im Lebensmittelbereich.
Kann man sagen, dass es da so eine Linie gibt irgendwie, geschmacklich?
Ich finde schon. Ich finde schon, dass die E-Mails-Produkte einen Wiedererkennungswert haben, ja. Aber Geschmack zu beschreiben ist halt
schwierig. Ja, super schwierig. Klar, das rein Subjektives vielleicht auch. Ja. Aber ich meine, trotzdem muss es ja, also wenn mehrere Leute das sagen können, muss es da ja was geben. Ja, okay, das ist spannend. Was du noch angesprochen hattest, als wir mal kurz telefoniert haben, das fand ich ganz interessant. Du hast von so Foodsavern und Food Corporations gesprochen, was so im Zusammenhang steht mit dem Thema Nachhaltigkeit.
Ja.
Was macht ihr da so und wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wir haben Rückstellmuster, die wir praktisch immer zurückstellen, damit wir entsprechend bei Reklamationen die Qualität nochmal prüfen können. Ist das wirklich ein gutes Produkt gewesen, was wir da rausgegeben haben? Ne? Und die sind einfach so zur Absicherung auch da, diese Rückstellmuster. Und auch, wir gucken natürlich auch, ist das Produkt am Ende des MADs, ist es noch okay, sieht das gut aus, hat sich das verfärbt oder hat sich das abgesetzt oder entmischt? Gerade bei den Dressings, da wir ohne Emulgatoren arbeiten, dann gibt es schon eine Entmischung halt, ne? Und die ist natürlich, die sollte so gering wie möglich sein. Ne? Wenn sich ein bisschen Öl absetzt, ist es okay. Mhm. Wenn sich halt irgendwie alles trennt, so, dann ist es halt überhaupt nicht gut. Ne? Mhm. Und das heißt, da gucken wir uns natürlich über die Lagerung auch die Muster an. Und irgendwann müssen die Muster auch weg. Ne? Ansonsten wüssten wir nicht mehr, wohin mit den neuen Mustern. Und spätestens nach Ablauf des MADs geben wir die den Foodsavern. Und die freuen sich halt nur. Die kommen alle 2 Wochen und die kommen dann immer mit Schubkarren an und das sind dann immer ein Team von 3-4 Leuten. Das sind auch immer andere Teams, also die organisieren sich dann auch immer wieder neu. Mhm. Und die verteilen dann die Produkte, die wir denen geben, an die Corporation. Ne? Ich habe mal mit dem einen gesprochen, das sind glaube ich über 800 Leute, die das in Freiburg aktiv betreiben. Und die arbeiten halt mit Lebensmittelherstellern zusammen und auch mit Supermärkten, wo sie halt auch Sachen kriegen und wo sie das dann halt verteilen. Und Emils fand das halt schon von Anfang an super toll, die Idee, und hat das halt von Anfang an unterstützt. Ja. Mhm.
Gibt es da irgendeinen Namen von so einer Organisation?
Ich glaube, die heißen direkt Food Saver.
Die heißen Food Saver, okay. Ja. Spannend, da muss ich auch mal nachschauen, nachhaken. Okay. Ich habe noch so eine Rubrik, 5 vegane Todesfragen an. Und ich habe jetzt auch 5 vegane Todesfragen an dich. So, Marcel, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay. das ist vielleicht auch ein bisschen provokant und auch ein bisschen kontrovers, was ich so fragen möchte.
Oh, ist okay.
Okay. Also du warst ja schon mal Veganer und lebst jetzt vegetarisch. Und da frage ich mich, wie es sich so anfühlt, nur ein bisschen Tierleid zu unterstützen.
Nur ein bisschen Tierleid zu unterstützen. Ne? Also ich finde, der Mensch sollte eigentlich so weit sein, dass er das Töten von Tieren überwunden haben sollte. Ne? Also wir brauchten es irgendwann mal in unserer Entwicklung. Wir brauchen es halt eigentlich nicht mehr. Ne? Also eigentlich kannst du auch streichen, brauchen es nicht mehr. Und da hängt die Masse der Menschen, also die Gesellschaft hängt da irgendwie immer noch hinterher. Ne? Und ich sag mal, wenn die Gesellschaft schon weit wäre oder so weit, würde ich wahrscheinlich auch vegan leben. Aber es ist für mich zu anstrengend, muss ich sagen, wirklich, wenn ich bei Familie bin, wenn ich bei Freunden bin und dann wirklich zu sagen, also bitte ohne Käse und das bitte rauslassen und im Kuchen fragen, ist da Ei drin im Kuchen oder nicht? Ne? Und es war mir auch ein bisschen zu anstrengend und ich sag mal, ich habe dann auch gemerkt, so schon allein meine Anwesenheit löst ein gewisses Unwohlsein aus bei meinen Menschen am Esstisch. Und da habe ich gedacht, komm ey, das lass mal sein, das ist okay. Und wirklich meine Familie und auch so Freunde, die waren irgendwie erleichtert. Ne? Ah, du bist nicht vegan, du bist vegetarischer, das ist ja okay. Das ist total interessant, so dass da, da gibt es wirklich einen riesen Unterschied. Also vegan ist bei vielen immer noch extrem. So. Ja. Und vegetarisch halt nicht, wobei, was ich halt extrem halte, ist einfach unsere Massentierhaltung, unsere industrielle Produktion. Das ist einfach verrückt, das ist extrem, sage ich dann immer.
Ja.
Und so, ich habe halt meinen Frieden damit gemacht. Ich schaue einfach so, dass es echt gute Quellen sind. Meistens von Hühnern, die ich irgendwo auch kenne, also irgendwo im Bekanntenkreis, Familienkreis, auf jeden Fall freilaufend halten. Und bei den Milchprodukten dann schaue ich halt einfach, dass es ein Bio-Siegel hat und am besten halt noch ein bisschen higher level hat, ne? Demeter oder Bioland.
Ja, okay. Ich versuche die Antworten gar nicht zu kommentieren. Ich komme direkt zur nächsten Frage. Was würdest du deinem Freund sagen, der privat vegan lebt, sich aber im Restaurant ein Fleisch bestellt oder einen Fleischburger bestellt?
Ich glaube, ich würde gar nichts sagen, weil ich ihm das Essen nicht vermiesen will. Ich glaube, früher hätte ich wirklich was gesagt. Halt, ne? Ich habe meine Situation gehabt, die fand ich echt ein bisschen skurril. Ich bin mit einem Kollegen halt quer durch Deutschland gefahren, 4-5 Stunden Autofahrt. Wir haben uns total viel über Ernährung unterhalten, Fleisch und so weiter. Und er sagte, ja, ich achte total darauf, dass ich wenig Fleisch esse. Und wenn ich Fleisch esse, dann nur aus nachhaltigen Quellen und so. Mhm. Und ich sage, ja, weißt du, wenn du essen gehst, das ist immer Massentierhaltung, ja, das ist nie nachhaltig. Wenn du essen gehst und bestellst dir einen Steak, ja, ich weiß, aber ich achte da schon drauf und so weiter. Ne? Und dann waren wir abends essen. Und was bestellt er sich? Er bestellt sich Spaghetti, Bolognese und zusätzlich noch mit gebrutzelten Hähnchenstreifen oben drauf.
Boah, was?
Ich hab nichts dazu gesagt. Ich habe nur gedacht, boah, was habe ich eigentlich erzählt im Auto? So, ne?
Ja.
Und
da ist direkt die ganze Kommunikation umsonst gewesen. Boah, krass. Ja, bei mir war es eben so ähnlich neulich, deswegen habe ich diese Frage notiert. Das ist jetzt ja nicht unbedingt ein Kommentar zu dem, was du gesagt hast, sondern meine Geschichte, nur ganz kurz. Der Freund lebt privat so gut wie vegan und wurde dazu auch durch mich und andere Freunde so ein bisschen motiviert. Und mega cool, er ist auch bei Fridays for Future voll am Start. Und wir waren halt neulich Burger essen. Wir hatten alle einen veganen Burger bestellt und er bestellt sich halt echt einen Burger mit Fleisch und noch extra Ei dazwischen. Ich denke so, Alter, warum denn? Ich verstehe es nicht. Und da musste ich halt auch echt was sagen. Da musste sich halt mal kurz anhören, was in meinem Kopf vorging. Naja. Ich habe hier so einen Kommentar abfotografiert von Instagram und lese dir das jetzt mal vor. Die armen Kinder von dieser Frau können einem leid tun. Kinder sollen gute Butter essen und keine Ekelmargarine. Wie stehst du dazu?
Gute Frage. Ich habe meine Zeit lang wieder Butter gegessen, aber mittlerweile habe ich es auch wieder vom Speiseplan gestrichen. Also ich esse gerne Kokosfett einfach so aufs Brot. Oder ich esse gerne Nussmuse einfach so aufs Brot. Und teilweise dann halt noch mit Belag. Oder ich esse auch gerne solche veganen Brotaufstriche. Und das kann man auch super kombinieren halt. Ne? So, und, und am Ende brauche ich gar keine Butter mehr. Ne?
Ja, die Message ist ja auch...
Es gibt wirklich ein tolles Produkt. Ich will jetzt keine Fremdwerbung machen, aber es gibt ein tolles veganes Produkt, was total gut streichfähig ist und was... keine gehärteten Fette enthält. Und was ich jemandem empfehlen würde, der sagt, ich kann auf Butter nicht verzichten, aber ich würde gerne vegan, dem würde ich dieses Produkt empfehlen. Mhm. Ich habe es mir irgendwie abgewöhnt, weil vieles ist einfach Gewohnheit so, ne? Man kennt das von zu Hause und da kommt überall
richtig
Butter drauf.
Das ist wirklich, das ist wirklich Gewohnheit.
Ja. Also Margarine bin ich schon lange weg von. Also Halbfettmargarine mit gehärteten Fetten, das habe ich schon seit dem Studium nicht mehr aufs Brot geschmiert, weil da habe ich schon gelernt, ist einfach nicht gut, was wir da machen. Und das mit dem Körper tut man da auch nichts Gutes mit.
Mhm. So eine Pflanzenfettmargarine ist nicht gut.
Mit gehärteten Fetten nicht. Es gibt mittlerweile auch welche ohne gehärtete Fette halt.
Ja.
Da muss man einfach gucken, was da drauf steht dann. Ja.
Was ist mit der von Belasan?
Kann ich nicht zu sagen, weiß ich nicht.
Weil die habe ich ab und zu.
Ja.
Okay. Ja, gut. Nächste Frage. Wird dir die Podcast-Folge bezahlt?
Nein. Mache ich gerne in meiner Freizeit.
Das ist schön. So, und jetzt kommt eine ganz spannende, also für mich die spannendste Frage eigentlich. Wieso gibt es von euch keine Mayo in der Tube?
Ist eine gute Frage. Habe ich auch schon überlegt, aber letztendlich ist es wieder, es ist einfach nicht wiederverwendbar, so eine Tube, ne? Die wird einfach weggeschmissen. So. Und wir haben immer noch so die Idee, unsere Gläser, die kann man einfach wiederverwenden halt. Ne? Mhm. Und dann kann man tolle Sachen reinpacken und lagern, einkochen, was auch immer. Und muss man gar nicht wegschmeißen. Und ansonsten werden sie halt sehr gut recycelt. Ne? Und bei den Tuben und Recycling ist halt schwierig. Was nimmt man dann? Ne? Kunststoff ist nicht gut, und Alu ist auch nicht gut und gibt vielleicht schon nachhaltige Materialien. Ne?
Bambus.
Das wäre vielleicht
Baumwolle. Eine Idee halt, es ne? gibt.
Aber man muss dann halt wieder auch gucken, das ist wieder eine andere Platzierung im Regal. Und, ja. das, und ich hatte vorhin schon mal das Thema mit der Komplexität. Das heißt, man würde die Komplexität in der Firma dann deutlich erhöhen.
Auf
wir
jeden
haben
Fall.
Schon für wenig Mitarbeiter sehr viele Produkte. Ich glaube, wir sind bei 17 jetzt oder 18. Und das ist schon viel. Und wenn wir dann, also dann bräuchte man eine neue Verpackungseinheit, man bräuchte auch eine neue Abfüllanlage, man bräuchte auch wieder irgendwas, wo dann wieder das MAD drauf gedruckt wird, also auch wieder eine andere Anlage. Das heißt, man müsste da investieren und dann ist die Frage, lohnt sich das am Ende halt? Ne? Gibt es da überhaupt die Nachfrage? Wollen unsere Kunden überhaupt Tuben kaufen mit einem Plastikdrehverschluss oder was auch
immer? Ja, oder würdet ihr neue Kunden erreichen? Also das Ding ist halt, ich sehe das so als Konsument, als vegane Mayonnaise-Konsument sehe ich das halt so, weil ich wünsche mir dann so eine Tube.
Okay.
Das ist auch vielleicht wieder so ein Gewohnheitsding, aber man kennt es ja, so Mayo, Ketchup, so aus der Tube, du drückst es einfach so raus. Und ich finde es natürlich toll, dass dieser Nachhaltigkeitsgedanke mit dem Glas und so weiter, aber ich finde, der Genuss fehlt mir dann so ein bisschen beim Essen, wenn ich das aus dem Glas löffeln muss und mir so auf den Teller drauf mache.
Also ich würde mal sagen, also
wahrscheinlicher
ist wirklich ein Pfandglas als eine Tube. In naher oder ferner Zukunft bei ihm jetzt.
Ja.
Okay.
Muss ich leider enttäuschen. Ja, damit ist die Frage ja beantwortet.
Ja.
Okay, na gut. Aber meinen Gedanken kannst du
ja, gerne.
Nachvollziehen, oder?
Ja, klar.
Ja, gut. Ja, das waren die 5 Fragen. Und also was mir noch ein bisschen so übrig bleibt, einfach Interesse halber, ich meine, ich bin hier, oder das ist hier ein veganer Podcast. Wie sehr wird so der vegane Lifestyle in der Firma gelebt? Also gibt es bei euch vegan lebende Menschen?
Ja, es gibt vegan lebende Menschen. Und interessanterweise kommen auch Bewerber auf E-Mails zu, weil sie uns halt kennen aus dem Regal und weil sie unsere Produkte gut finden. Und das macht es uns natürlich auch einfacher bei Neueinstellungen oder bei Bewerbern halt, ne? Wenn da schon im Vorwege eine Identifikation mit der Firma da ist, also mit dem Produkt. Ne? Es gibt aber da null Restriktionen. Also jeder darf essen, was er möchte. So, das ist einfach so. Und es gibt auch Leute, die leben nicht vegetarisch oder nicht vegan. Aber ich merke so, es ist, ich sag mal, die sind alle pro vegetarisch und pro vegan. Ne? Die finden das alle toll und alle gut. Und ich sag mal, man sieht auch überdurchschnittlich viele Gerichte bei den Leuten auf dem Tisch, die vegetarisch oder vegan sind. Mhm. Halt, ne? Und wie gesagt, es gibt einfach da keine Restriktionen und da sagt auch keiner was, wenn jetzt einer da seinen Putenaufschnitt da rausholt oder so. Ne?
Mhm.
Also es gibt schon, also bedingt durch das, was man herstellt, und auch so, was ich so erfahren habe und was, auch wenn wir über das Thema Gesundheit sprechen und so weiter, da thematisiere ich das auch immer schon mal gerne und sage, also wenn du dir was Gutes tun willst, dann tu dir keine Produkte aus vergifteten, kranken Tieren irgendwie aufs Brot, sondern ne, gibt es schon andere Alternativen.
Ja.
Es gibt auch schon tolle, also wer unbedingt seinen Aufschnitt braucht, es gibt tolle vegane Aufschnitte schon, ne? Die schmecken auch
auf jeden Fall
fast wie das Altbekannte halt. Ne?
Oder vegane Schnitzel und so weiter, es gibt ja alles.
Ja, genau. Also wer unbedingt diese Fleischprodukte, Wurstprodukte irgendwie braucht, aus Gewohnheit oder was auch immer, die gibt es mittlerweile auch schon in vegan und so weiter. Ne? Ja. Und deswegen finde ich, haben diese Produkte auch ihre Berechtigung, trotz aller Kritiker und so weiter. Mhm. Und finde ich schon gut. Also da kannst du einfach Leute abholen damit. Ne? Das ist einfach schon gut.
Ich habe das vorhin, als ich da auf den Peter Award gegangen bin, habe ich da auch, ich glaube, ein veganes Schnitzel gesehen, was eine Auszeichnung bekommen hat letztes Jahr.
Ja, cool.
Also eben, es gibt diese Produkte, die sind zum Teil auch richtig gut und die helfen ganz bestimmt auch in so kritischen Übergangsphasen, in so Umstellungsphasen, wo man dann sich ein bisschen ausprobiert und sich langsam den Fleischkonsum abgewöhnt. Okay, ja, ich würde sagen, wir sind jetzt auch schon am Ende der Folge.
Ja, vielen Dank für die Einladung. War toll, hat Spaß gemacht.
Fand ich auch. Vielen Dank, dass du da warst und mitgewirkt hast. Richtig cool. Und ich kann nur empfehlen an alle Hörer und Hörerinnen, so geht mal in den Bioladen und schaut mal, ob ihr irgendwie so Emils Produkte findet und probiert mal ein bisschen rum. In diesem Sinne, ciao, ciao.
Ciao, ciao.